Schönen guten Morgen, ihr Lieben, zu einem Gottesdienst, wo wir wieder etwas näher zusammengerückt sind, wie die Holzscheite, die wir eben schon gesehen haben. Es sind hier noch einige freie Plätze. Wer weiß, vielleicht werden die ja in den nächsten Wochen dann auch noch gefüllt. Ich habe mit Einzelnen schon telefoniert diese Woche, die irgendwann auch wiederkommen, die lange nicht da waren. Aber das wird nicht alles jetzt heute schon der Fall sein. Aber ich bin ganz ermutigt, davon auszugehen, dass wir im Lauf des Märzes dann doch auch wieder vollere Reihen hier haben. Schön, dass ihr jetzt hier schon da seid und dass wir hier schon Gemeinschaft haben und so zusammenrücken, damit die Flamme wieder zwischen uns zu brennen beginnt. Nähe, Gemeinschaft und Einheit sind ja nicht immer automatisch da. Manchmal braucht es so einen kleinen Stups dieser Holzscheite in die richtige Richtung, sodass die Flamme zwischen den Scheiten wieder züngelt und dann neu entflammt wird, sodass dann auch, wenn noch andere dazukommen, die auch mit entflammt werden. Einheit, eins sein. Wir haben es eben schon gehört, so auf der einen Seite ein Einzelner eins sein und dann auch in der Gemeinschaft eins sein, ist manchmal ganz schön herausfordernd. Zum Beispiel die Einheit und das Einssein in der Europäischen Union hingen in den letzten Jahren manchmal echt am seidenen Faden. Gerade in den letzten Jahren erlebte ich da die Einheit ziemlich uneinheitlich. Also Großbritannien ist inzwischen raus, östliche Staaten stellten sich oft quer, die Ukraine und Georgien wollen jetzt unbedingt rein. Seit letzter Woche werden in der EU wieder unheimlich stark die Gemeinsamkeiten betont und ich finde es toll. Und wir merken das, wenn so eine Herausforderung von außen kommt, dann rückt man automatisch etwas enger zusammen und dann betont man auch ganz bewusst die Gemeinsamkeiten. Wenn es die Herausforderungen von außen nicht so gibt und man eher innenpolitisch engagiert ist und Probleme sieht, dann definiert man sich eher über das, was einen unterscheidet. Und ich glaube, da können wir einiges auch lernen von der EU, im Negativen wie im Positiven. Also lasst uns gemeinsam auf die Herausforderungen schauen und auf das, wo wir eins sind und nicht so sehr auf das, wo wir unterschiedliche Meinungen haben. In Gemeinden ist das nämlich ganz ähnlich wie in der EU, in den anderen Vereinen und Verbänden auch. Umso mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, umso weniger Herausforderungen es gibt, die man gemeinsam anpacken kann, desto mehr fallen einem die Unterschiede auf, die unterschiedlichen Bedürfnisse, die unterschiedlichen Ansichten, die unterschiedlichen Meinungen. Schon im Neuen Testament passierte das auch. So in, wir haben eben aus Apostelgeschichte 2 einen Text gehört, wo man eins war, Abendmahl feierte hier und dort in den Häusern, sich gemeinsam im Tempel traf. Und dann erleben wir aber auch ein paar Kapitel später, wo man sich uneins war, als man darauf schaute, ob jetzt auch die eigenen Leute gut versorgt werden. Also die Witwen der Griechen und die Witwen der Juden und die Witwen von den Zugereisten und den Einheimischen. Da war man sich plötzlich nicht mehr so ganz eins, uns mussten extra Menschen eingesetzt werden, die wieder für Ordnung sorgten. Auch noch ein paar Kapitel später, wo man sich uneins war darüber, wie ist denn das jetzt mit koscherem Essen? Also müssen jetzt alle Nichtchristen oder alle Heidenchristen, die zum Judentum quasi mit dazugekommen sind, müssen die jetzt auch alle sich an koscheres jüdisches Essen halten oder nicht? Sind die Freiheit, haben die Freiheit, die nicht schon von Geburt an dabei waren, dazugehören? Wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, gibt es eine ganze Reihe weiterer Beispiele bis heute, wo Christen, ähnlich wie in vielen anderen Vereinen und Verbänden, die keine Herausforderung gemeinsam angepackt haben, plötzlich sich damit beschäftigten, was sind die Unterschiede in Lehrfragen, was sind die Unterschiede in unseren persönlichen Ansichten, wo wird jemand benachteiligt in unseren eigenen Reihen, wo könnte man das und jenes noch machen. Und plötzlich definiert man sich über die Unterschiede und nicht mehr über die Gemeinsamkeiten. Vielleicht kennt ihr die Evangelische Allianz. Ich habe mal so das aktuelle Heft 1 mitgebracht, passend zur Predigt. Habe es zwischendurch so ausgelegt, so in jeder Reihe liegen, glaube ich, zwei Hefte. Könnt ihr euch gerne nachher mitnehmen. Darin geht es in dieser Ausgabe speziell auch um Einheit. Und ich habe gedacht, das passt gerade richtig gut. Eins heißt das Heft, um Einheit geht es darin und um Einheit oder über die Einheit, über das Einssein predige ich heute. Ältere werden sich noch an Allianzgottesdienste, Allianzgebetswochen und solche Sachen erinnern, die in vielen Städten, zum Teil auch heute noch, gemeinsam gefeiert wird, als verbindendes Element zwischen verschiedenen Christen aus unterschiedlichen Gemeinden. Aber vor einigen Jahren passierte in dieser evangelischen Allianz, und das zog sich dann durch dieses Heft, auch durch andere Publikationen im evangelischen Bereich, da zog sich so ein kleiner Unfrieden durch, nämlich als man sich in die Haare bekam über Fragen der Schriftauslegung, über Fragen der Homosexualität, wie man damit umgehen, wie man sie einordnen sollte und eine ganze Reihe weiterer Themen. Und man begann sich plötzlich innerhalb dieser evangelischen Allianz mehr über die Unterschiede zu unterhalten als über die Gemeinsamkeiten. Dabei wurde bis dahin die Unterschiede, die es vorher auch schon gab, sehr stark als Bereicherung gesehen. Und so, glaube ich, können wir das überall erleben. Also aus meiner Sicht sind Unterschiede grundsätzlich etwas Bereicherndes, weil keiner hat schon alle Weisheit gefressen und niemand ist schon in allem absolut richtig oder sicher, denke ich zumindest mal. Von daher ist es bereichernd zu hören und sich darüber auszutauschen, wo jemand etwas anders sieht, wo er eine andere Meinung hat, eine andere Lehre vertritt. Aber wenn ich mich natürlich darauf fokussiere und gar nicht mehr sehe, was ist eigentlich das Verbindende, dann wird es natürlich schwierig, weil ich dann den anderen nicht mehr als Bruder oder Schwester wahrnehme, sondern als Gegner vielleicht. Ja, unterschiedliche Meinungen. In unserer Gemeinde haben wir auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Meinungen. So, ich glaube, wir sind ganz gut durch Corona durchgekommen mit unseren unterschiedlichen Meinungen dazu, haben immer wieder versucht, in diese oder jene Richtung Kompromisse zu finden, Lösungen zu finden, die den Sicherheitsbedürfnissen, aber auch den Freiheitsbedürfnissen einigermaßen gerecht wird. Wir sind jetzt seit einem halben Jahr darüber im Austausch mit euch, wie wir wieder aufbrechen können, wie wir wieder neu anpacken können als Gemeinde. Und auch dazu gab es, wir haben das festgestellt, wir hatten so zwei Mitgliederversammlungen im Herbst und haben da offenen Austausch gehabt, haben gemerkt, oh, da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen, was und wie wir wieder anpacken könnten. Und es ist gut. Ich finde es gut, ich finde es bereichernd. Aber wenn wir uns nur auf die Unterschiede fokussieren, auch dann würden wir überhaupt nichts mehr anpacken. Es ist also wichtig, sich bei aller Unterschiedlichkeit, über die man sich austauscht, bei allem, was man wahrnimmt und sieht und auch wahrnehmen und sehen soll, was uns bereichern kann mit der Unterschiedlichkeit, dass wir das Verbindende nicht aus dem Blick sehen, nicht aus dem Blick verlieren. Und genau dazu hat Paulus einen Text geschrieben im Epheserbrief, über den ich ja jetzt schon Anfang Februar schon zwei Predigten gehalten habe. Ich habe euch heute einen Abschnitt oder einzelne Verse aus dem Kapitel 4 mitgebracht und habe gedacht, ich tue mal seit langem wieder, 2,5 Jahre ist es, glaube ich, hier mal wieder ein Textblatt machen, wo ihr mitlesen könnt. Also schnappt euch mal so ein Textblatt, was in den Reihen ausliegt und lest mit mir mal zusammen den Text, den ich jetzt vorlesen werde, aus der Basisbibel. Kapitel 4 aus dem Epheserbrief, die Verse 1 bis 6 und Vers 13. Ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört. Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede ist das Band, das euch alle zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. Jetzt Vers 13. Schließlich sollen wir alle vereint sein im Glauben und unserer Kenntnis von Gottes Sohn. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden und erwachsen genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Eins sein. Wie ihr an der Gliederung auf diesen Blättern ganz oben schon seht, zäumen wir das Pferd diesmal von hinten auf. Wir fangen also mit dem Vers 13 an. Das Ziel, vereint sein im Glauben und im Kennen von Christus. Und ich glaube, dieses Ziel ist ganz wichtig, uns immer wieder vor Augen zu halten, weil wir uns sonst eben, wie eben schon gesagt, über die Unterschiede definieren und nicht über das Ziel, über das Verbindende. Paulus hat ganz klar das Ziel vor Augen. Das Ziel für alle Menschen, das Ziel für Christen, das Ziel für Gemeinde. Die Vereinigung im Glauben und in der Kenntnis vom Sohn Gottes. Dazu ein vollendetes, erwachsenes Christsein, das die Fülle von Christus erfasst. Christen haben also als oberstes Ziel nicht den Weltfrieden, nicht die Rettung der Welt vor sozialer Ungerechtigkeit und auch nicht die Umweltzerstörung. Wobei das wichtige Themen sind. Also wer mich kennt, der weiß das. Ja? Also das ist ganz wichtig. Aber es ist nicht das oberste Ziel von Christsein und Gemeinde. Wenn wir das oberste Ziel aus dem Blick verlieren, werden wir uns in der Unterschiedlichkeit der Gewichtung der Teilziele und untergeordneten Ziele verlieren. Christen haben als oberstes Ziel die Vereinigung mit Christus und das Einssein in Christus. In den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs hatte Paulus von der unermesslichen Fülle, Kraft und Herrlichkeit Gottes geschrieben. Gott ist größer, Gott ist herrlicher, Gott ist stärker und er bewirkt viel, viel mehr, als wir uns überhaupt nur erdenken und vorstellen können. Zu erkennen, dass dies alles in Christus, im Glauben an Jesus, auch uns zugänglich ist, das ist unser Glaubensziel. Wobei erkennen für Paulus, glaube ich, was anderes ist, als das, was wir normalerweise unter erkennen verstehen. Also da kommt jemand rein, der war lange nicht im Gemeindehaus, ja, und ich sehe ihn und stelle fest, ich erkenne ihn. Ja, so das ist das deutsche Erkennen so. Ich erkenne vielleicht ein Fahrzeug. Ich weiß, das Fahrzeug hat die und die Form und hat dieses dem Emblem drauf. Also erkenne ich, das muss das und das Auto sein. Aber das meint Paulus nicht mit Erkennen. Das Wort Erkennen im Alten Testament kommt zum ersten Mal vor, als Adam seine Frau Eva erkannte. Und ja, er hatte sie vorher schon gesehen und hat sie nicht zufällig wiedererkannt, sondern infolge dieses Erkennens wurde sie schwanger. Also ihr merkt, Erkennen eine völlig andere Ebene. In der hebräisch-jüdischen Vorstellung ist Erkennen mehr als Entdecken oder Wiederentdecken. Es ist ein tiefes Verstehen, ein Vereinigen, könnte man sagen. Erkennen meint Durchdringen, eins werden. Die Erkenntnis von Gottes Sohn und das Erfassen der ganzen Fülle Christi ist also eine tiefe innere Vereinigung, die zu äußerem, anders geführten Leben führt. Durch diese Vereinigung und die Prägung durch Christus wird man zu vollendeten Menschen, schreibt Paulus, auch wenn der äußere Mensch in aller Regel noch ein bisschen länger braucht oder viel länger braucht, als es der innere Mensch durch Christus schon geschafft hat. Deutlich wird hier im Zusammenhang mit dem allgemeinen Kennen oder dem gemeinsamen Kennen von Christus, dass es gerade nicht um gemeinsame Erkenntnis geht. Also Erkenntnis bei uns in Deutschland ist ja oft so, es wird ja über Lehre definiert. Und hier geht es bei Paulus, er lehrt zwar, aber ihm geht es nicht um Lehre. Ihm geht es um Einheit im Glauben. Wer sich Einheit oder gar Einheitlichkeit in Erkenntnis, Verstehens, Wahrheitsfragen, Wissensfragen wünscht, der ist hier falsch. Der wird enttäuscht werden, weil diese völlige Einheit oder Gleichheit in Erkenntnis und Wissensfragen, die werden wir nie haben. Paulus schreibt deswegen einmal davon, dass sein Wissen, seine Erkenntnis nur Stückwerk ist, dass es so ähnlich ist, wie durch einen Spiegel zu schauen, in dem man nur ganz verschwommen und schattenhaft etwas erkennen kann. Trotz dieser unterschiedlichen Stückwerkerkenntnis können wir trotzdem Einheit erleben, wenn wir auf das Verbindende schauen, wenn wir auf Christus schauen. In der weltweiten und örtlichen Christenheit ist Einheit, glaube ich, nur durch den Glauben und nur durch das gemeinsame Schauen auf Christus möglich. Und damit sind wir bei den Versen 4 bis 6, jetzt also in der Mitte. Die Basis, eine von Gott gestiftete Einheit. Vers 4 ist da ganz wichtig, glaube ich. Der beginnt nämlich mit, ihr seid. Ihr seid. Wir müssen das nicht machen. Also Einheit zu machen, ist echt schwer. Aber Gott hat die Einheit gemacht. Wir müssen uns darum weder bemühen, Einheit zu werden, kommen wir gleich noch zu, dass wir uns schon auch um irgendwas bemühen sollen. Aber wir müssen uns nicht darum bemühen, eins zu sein, weil wir wurden zu eins gemacht. Christus hat uns zu eins gemacht. Als Christen sind wir ein Leib, ein Körper, ein Teil von Jesus, eine Glaubensgemeinschaft. Nicht nur wir hier in der Gemeinde, sondern als weltweite Christenheit sind wir eins. Von Gott geschaffen, von Gott geschenkt, zur Einheit gemacht. Weil Gottes Geist in uns lebt und wir dadurch eine gemeinsame Hoffnung auf die Ewigkeit haben. Alles, was mit unserem christlichen Glauben zu tun hat, das ist eins, jetzt. Eine einzelne Basis hat es. Ein Herr, schreibt Paulus, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über uns und in uns wirkt. Das steht unveränderbar fest. Wir können an der äußersten Form der Einheit arbeiten, positiv wie negativ. Aber dass wir eins sind, das ist geschaffen. Aber auch hier gilt, was wir aus Vers 13 schon gelernt haben, weil wir sind nicht eins in der Theologie. Wir sind nicht eins in dem, was über Jesus gelehrt wird, in Detailfragen. Wir haben nicht eine einzige Glaubenslehre, die alle Christen auf der ganzen Welt ganz genauso sieht. Wir haben nicht nur ein einziges Taufverständnis. Wir haben nicht nur eine einzige Lehre darüber, wie Gottes Geist in uns wirkt. Ich fand es ganz interessant, gestern war bei Facebook auf unserer Facebook-Seite ein Eintrag mit einer Frage: Wenn ich zu euren Gottesdiensten käme, von jemandem, den ich gar nicht kannte, wenn ich zu euren Gottesdiensten käme, was würde mich da erwarten? Und ich, ja, schöne Frage. Aber wie beschreibt man das? Ich musste echt ringen, wie kann ich das beantworten? Ich habe es dann versucht. Dann war auch die Frage, seid ihr eine charismatische Gemeinde? Ich weiß nicht, also nicht typisch charismatisch sicherlich, je nachdem, was man aber darunter versteht. Ich glaube schon, dass wir charismatisch in dem Sinn sind, dass Gottes Geist unter uns wirkt und wir Gottes geistliche Gaben hier zum Einsatz kommen lassen. Herausfordernd. Definieren wir uns über die Gemeinsamkeiten oder über die Unterschiede mit anderen Christen? Spannende Frage. Gott stiftet Einheit unter allen Christen. Und wir sind die, die da jetzt drauf aufbauen können oder die niederreißen können. Er hat uns zu einem Leib gemacht, zu einem Bauwerk, zu einem Tempel, schreibt Paulus an anderen Stellen. Oder wie Jesus es sagt, er hat uns gemeinsam als Reben in einen einzigen Weinstock eingepfropft. Mit diesen ganz unterschiedlichen Bildern aus der Bibel wird immer wieder das Gleiche betont. Wir sind eigentlich unterschiedlich, aber wir wurden von Gott zu eins gemacht, zu einem gemacht, zu einer Einheit, zu einer Gemeinsamkeit, trotz unserer Unterschiedlichkeit. Seither ist die Einheit da, auch wenn das in der Realität von uns sicherlich manchmal ganz anders empfunden wird. Und wenn wir auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie diese Einheit gepflegt werden könnte. Damit jetzt diese gestiftete Einheit, die Gott geschaffen hat, nun aber nicht zu sehr abweicht von dem, was wir erleben und erfahren und ausleben, dafür gibt es jetzt den Anfang des Textes. Wir kommen zu den ersten drei Versen. Die Aufgabe, eine Berufung, seine Berufung leben und sich bemühen. Paulus bittet. In manchen Übersetzungen steht auch, er ermahnt. Er fordert also auf. Er bittet oder ermahnt, dass wir die gestiftete Einheit mit Leben füllen. Wie schon gesagt, wir können jetzt darauf aufbauen, auf diese gestiftete Einheit, oder wir können alles dran setzen, sie niederzureißen. Paulus schrieb, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede ist das Band, das euch alle zusammenhält. Jetzt im Moment gerade, wenn wir von Krieg in den Nachrichten hören, eine spannende Sache hier, Paulus von dem Frieden zu lesen. Der Friede ist das Band, was zusammenhält. Krieg zerstört und schafft Leid. Nicht nur normaler Krieg, der mit Kanonen und mit Gewehren geführt wird, sondern auch kriegerische, ungute, schlimme Auseinandersetzungen, die man mit Worten führen kann. Während der Friede das Band ist, was die Einheit bewahrt und beschützt. Kennzeichen dieses Lebens in Frieden, sollen Demut, Freundlichkeit, Geduld und liebendes, liebevolles Ertragen sein. Keine leichte Aufgabe, denke ich. Es ist keine leichte Aufgabe, weil wir eben nicht alle gleichgeschaltet wurden von Gott. Das ist in der Menschheit insgesamt so und auch in Gemeinde so. Wir sind nicht gleich und wir sind auch gedanklich nicht gleich und wir wurden nicht gleichgeschaltet. Es ist herausfordernd, weil wir gerade so unterschiedliche Ansichten haben, so unterschiedliche Bedürfnisse und so unterschiedliche Dinge, die uns aktuell jeweils gerade bewegen. Deswegen sind wir unterschiedlich in Bezug auf Lehre, in Bezug auf unsere Einstellung zur Bibel, in Bezug auf Gott, Taufe, ethische Fragen. Überall, wenn wir in die Details gehen, werden wir zu allen Sachen irgendwo Unterschiede entdecken. Die Aufforderung von Paulus ist gerade deshalb wichtig, eben weil wir nicht einheitlich sind in dem, was wir denken oder für richtig halten. Wobei das dann in der Praxis einiges an Demut, Freundlichkeit, Geduld und liebevollem Ertragen erfordert, nach meiner Erfahrung. Sehr treffend finde ich darum die Aufforderung in Vers 3, sich um die Bewahrung der Einheit zu bemühen. Mühen, das heißt ja, es kostet mich was. Es ist auch schon mal anstrengend. Bemühen heißt, dass ich mich dran gebe, dass es mir Mühe macht manchmal. Denn natürlich ist es mühsam, zusammenzubleiben und gemeinsam vorwärts zu gehen, gerade dann, wenn man feststellt, dass man unterschiedliche Ziele hat und unterschiedliche Meinungen vertritt. Es ist auch mühsam, jemandem nachzugehen, der die Gemeinschaft gerade meidet. Und natürlich ist es mühsam, sich aufzurappeln und zu einer Gemeindeveranstaltung oder einer anderen Aktion zu gehen, zu besuchen, wo es doch zu Hause viel bequemer wäre und man dort weniger Angst und Sorgen haben müsste, vor Erkrankungen oder Sorge auch davor, vor dem Maskentragen. Es gibt manche, ich kann das auch gut verstehen, denen fällt es schwer, so lange hier mit Maske zu sitzen. Ja, fällt mir zwischendurch aus schwer. Nur habe ich den Vorteil, wenn ich hier vorne stehe, kann ich sie mal abnehmen. Also wenn ihr zwischendurch mal vorne stehen wollt, könnt ihr auch die Maske zwischendurch abnehmen. Ja? Können wir alles einrichten. Also ich mache das jetzt ein bisschen im Spaß, aber ja, natürlich, ich hab Verständnis für fast alles, was Menschen denken, glauben, vertreten, auch für Ängste, die Menschen haben. Nur wenn wir uns darüber definieren, welche Ängste wir haben, welche Befürchtungen wir sehen und was uns alles unangenehm ist, dann wird es völlig chaotisch hier. Lasst uns auf das schauen, was uns verbindet. Und das ist nicht das Tragen von Masken, das ist Christus. Praktisch wird die Einheit nur, wenn wir uns aufrappeln und etwas zusammentun. Zusammen Gottesdienst feiern, zusammen einen Garteneinsatz machen, wenn es jetzt wieder schöner wird. Zusammen irgendwas machen, zusammen nach außen wirken, zusammen ein Gartenfest feiern. Zusammen, was auch immer wir zusammen machen. Sich zum Beten per Telefon verabreden, wenn man sich schon nicht so treffen kann. Es gibt so viele Dinge, die man zusammen machen muss. Muss ja auch nicht immer gleich in der großen Gemeinschaft sein. Ja, auch kleine Gemeinschaft, Gebetskreise, Hauskreise, andere Sachen, vielleicht auch irgendwann wieder ein Seniorentreffen oder sowas. Es wird hier Dinge geben, wo man was zusammen machen kann. Und wenn es irgendwas noch nicht gibt, was euch wichtig wäre, dann fangt es selbst an. Hier ist Offenheit dafür da, Dinge anzufangen, sich zu zweit, zu dritt, zu fünf, zu zehn zusammenzutun, um irgendetwas zusammenzumachen, weil dadurch wird Einheit sichtbar. Dadurch wird Einheit und Gemeinschaft gefördert. Praktisch wird Einheit immer nur dann, wenn wir uns aufrappeln und irgendwas zusammentun. Wenn wir uns gegenseitig einen kleinen Stups geben, damit die Holzscheite wieder näher zusammenrücken und die Flamme neu entfacht. Danke an dieser Stelle dafür, dass ihr euch heute aufgerappelt und hierher bemüht habt. Ich finde es toll. Von Sonntag zu Sonntag werden das hoffentlich wieder mehr. Danke, dass ihr freundlich seid, auch dann, wenn euch vielleicht gerade irgendwas über die Leber gelaufen ist. Danke, wenn ihr euch nicht gleich aufregt, wenn irgendwas mal schief läuft, wenn die Folien nicht in der richtigen Reihenfolge sind oder der Moderator die Reihenfolge plötzlich ändert. Danke, wenn ihr euch nicht gleich aus dem Konzept bringen lasst, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ihr es euch überlegt habt. Danke, wenn ihr eure eigene Meinung zwar sagt, aber sie dann auch zurückstellen könnt, wenn die Gemeinschaft etwas anderes beschließt. Danke, wenn ihr trotzdem mitarbeitet und euch einbringt, auch wenn ihr dann mal den Eindruck habt, ihr würdet ganz alleine irgendwo stehen und vor euch hinkämpfen. Danke, wenn ihr die komischen und seltsamen Angewohnheiten all der anderen seltsamen Leute hier mittragt, wenn ihr das mitmacht. Wir sind alle seltsam und wir sind eben nicht alle gleich. Danke für eure Rücksicht nehmen. Danke, dass ihr die Einheit nicht zerstört, sondern aufbaut. Das alles trägt dazu bei, dass die von Gott gestiftete Einheit hier bei uns in der Gemeinde im Kleinen und überall dort, wo wir vielleicht auch mit anderen Gemeinden mal was zusammen machen, in einem größeren Bereich sichtbar wird. Einheit ist gestiftet von Gott, aber sichtbar wird sie nur da, wo wir sie pflegen und uns drum bemühen und mal was zusammen mit anderen machen. Zusammen in der Gemeinde, zusammen als Kirchengemeinden hier in Wetter oder auch deutschlandweit, zum Beispiel auf Basis der Evangelischen Allianz. Egal ob Völkergemeinschaft oder Gemeinde, wenn man beginnt, neidisch auf andere zu schauen, wenn man aufhört, miteinander zu reden, wenn man sich der Gemeinschaft entzieht, wenn man nicht mehr bereit ist, sich korrigieren zu lassen und miteinander zu reden, dann wird das Band des Friedens zerbrechen. Aber wenn wir genau das Gegenteil tun, wenn wir miteinander reden, wenn wir Gemeinschaft fördern, wenn wir aufeinander zugehen und wirklich schauen, wo können wir was zusammen machen, dann wird dieses Band des Friedens wie ein Sicherheitsgurt um die Gemeinde herum sein. Und dann werden wir im Zweifelsfall immer wieder, trotz unterschiedlicher Meinungen, auf das schauen gemeinsam, was uns verbindet. Darum überlegt doch bitte, wo und wie ihr Einheit und Gemeinschaft aufsuchen und fördern könnt. Denkt darüber nach, wo und wie euer Platz in der Gemeinde ist und wo und wie ihr ihn so gestalten könnt, dass die Gemeinschaft gefördert wird. Macht euch Gedanken darüber, wo und wie ihr Frieden fördern könnt, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in eurem persönlichen Umfeld, da wo eurer Nachbarschaft, Arbeitsplatz, mit anderen Menschen, die ihr kennt. Wo ist da Unfrieden und könnt ihr irgendwas dazu beitragen, dass da Frieden entsteht, dass auch da ein Band des Friedens entsteht in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz? Vielleicht können euch die Fragen auf der Rückseite dieser Blätter, die ich ausgelegt habe, helfen. Da sind einige Fragen, die möchte ich euch so mitgeben. Zum Stehkaffee, nachher, wenn wir vielleicht draußen vor dem Gemeindehaus noch zusammenstehen und ein bisschen quatschen, können uns auch super über das Wetter unterhalten oder über den Krieg in der Ukraine. Aber wir können uns auch darüber unterhalten, wie wir Gemeinschaft fördern können. Dabei können die Fragen auf der Rückseite helfen. Ihr könnt es aber auch mitnehmen, zu Hause noch drüber nachdenken oder im Hauskreis, im Gebetskreis darüber sprechen. Wäre toll, wenn das noch ein bisschen reflektiert wird, jeder für sich oder auch in Gemeinschaft. Denn durch all unser Bemühen um die Gemeinschaft werden wir noch mehr Einheit erleben und dann gemeinsam das erleben, was Gott schon gestiftet hat. Nämlich eins zu sein, eins in Christus. Amen.